DW Menschen und Märkte.
Leichte Erholung an der Börse. Erfolgreicher Apple-Kopierer, umstrittene Ölförderung vor den Kanaren und Mautgebühr für eine Schotterpiste. Herzlich willkommen zu diesen Themen beim Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. An der Frankfurter Börse sind die Kurse in der vergangenen Woche kräftig eingebrochen. Als Gründe nannten Händler geopolitische Krisen von Irak bis Gaza. Zum Wochenstart haben sich die Kurse zwar wieder etwas erholt, doch die Zeit der Rekordstände ist wahrscheinlich erst einmal vorbei, berichtet Eske Hicken.
Monatelang stieg der deutsche Aktienindex von Rekord zu Rekord. Er knackte sogar die 10.000-Punkte-Marke. In der vergangenen Woche stürzte der DAX dann ab. Am Freitag sank er sogar auf unter 9.000 Punkte, zum ersten Mal seit 5 Monaten. Ein Grund waren die weltpolitischen Nachrichten aus der Ukraine oder aus dem Irak. Das größte Problem für die Anleger, so der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer.
Ich würde sagen, der Nahostkonflikt. Denn der hat ja das Potenzial, die gesamte Region zu entfachen, in Brand zu setzen. Und die Versorgung mit Öl wird ja sehr maßgeblich aus dieser Region betrieben. Von daher ist das ein nennenswertes Risiko für die Weltwirtschaft. Und es ist verständlich, dass Anleger da besorgt sind.
Katerstimmung bei vielen Anlegern. Viele suchen wegen der Krisen eine sichere Anlageform und kaufen deshalb Staatsanleihen. Und das, obwohl die Zinsen etwa für deutsche Anleihen auf einem Tiefpunkt sind. Es gab sogar Negativzinsen. Das heißt, Anleger sind sogar bereit, Geld zu zahlen, um ihr Geld in Staatsanleihen investieren zu dürfen. Und das, obwohl von einem Crash, von einer großen Krise nicht die Rede sein kann. Jörg Krämer.
Man ist ja auch bereit, ein Depotentgelt zu zahlen, um beispielsweise Gold in einem Schließfach zu legen. So könnte man das ja vergleichen. Das ist nichts anderes als eine Gebühr, sein Geld in einem extrem sicheren Wertpapier kurzfristig zu parken.
Allerdings, dass die Aktienkurse sinken, könnte nicht nur an den Krisen liegen. Viele Volkswirte meinen, dass der Höhenflug des DAX übertrieben war. Sie hatten immer wieder vor einer Blase am Aktienmarkt gewarnt. Der Grund? Die niedrigen Zinsen der Notenbanken lassen viele Anleger nach Rendite suchen. Und die fanden sie bei Aktien eher als bei vielen festverzinslichen Wertpapieren. Chefvolkswirt Jörg Krämer.
Man darf ja nicht vergessen, der DAX war fast 2 Jahre lang gestiegen, obwohl die deutschen Unternehmen ihre Gewinne nicht gesteigert haben. Und da ist er natürlich anfällig gewesen für Korrekturen.
Einer Börsenweisheit zufolge haben politische Börsen kurze Beine. Will heißen, politische Unruhen wirken sich nicht lange auf die Börsenkurse aus. Ob das auch auf die aktuelle Krisenlage zutrifft, bezweifeln viele Anleger. Auch weil derzeit sehr viele Krisen zusammenkommen. Sie rechnen nicht damit, dass sich die Kurse so schnell wieder erholen. Die Wahl in der Türkei sorgte an der dortigen Börse für keine großen Kursbewegungen. Der Sieg Erdogans war keine Überraschung, so Janis Hübner von der DK Bank.
Die Lira war fast unverändert, aber der türkische Aktienmarkt ist doch ein bisschen im Minus. Das heißt, direkt nach dem Wahlausgang ist hier vermutlich schon wieder stärker in den Vordergrund getreten, dass doch nicht ganz klar ist, wie es jetzt in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht.
Die Türkei hat in den vergangenen Jahren einen rasanten Wirtschaftsaufschwung erlebt und für den steht Erdogan, in den Augen auch vieler Türken. Allerdings ist die Wirtschaftspolitik Erdogans auch umstritten. Janis Hübner.
Allerdings hat er in den letzten Jahren immer stärker einen konfrontativen Kurs verfolgt, der auch bis in die Wirtschaft hineinging. Und nach seinen bisherigen Äußerungen ist ganz klar, jeder, der sich gegen Erdogan stellt, wird es auch in den nächsten Jahren in der Türkei schwer haben.
Und das bekämen auch türkische Unternehmen zu spüren. Dass Erdogan sich in Zukunft als Präsident zurückhalten will, gilt als eher unwahrscheinlich.
Der chinesische Handyhersteller Xiaomi ist nicht die erste Firma, die Design und Marketing von Apple-Produkten nachahmt. Kritiker werfen Xiaomi jedoch vor, besonders dreist zu kopieren. Das Unternehmen ist damit äußerst erfolgreich. Erst vor 4 Jahren gegründet, ist es inzwischen Marktführer in China und hat damit den koreanischen Hersteller Samsung abgelöst, dem Apple ja ebenfalls schon Ideenklau vorgeworfen hat. Steffen Wurzel sucht in Shanghai nach Gründen für den Erfolg.
Der Xiaomi Showroom in Shanghai. Auf 4 edlen Holztischen präsentiert der chinesische Technologiekonzern seine Smartphone-Modelle und das neue Tablet, das Mi Pad. Sofort fällt auf, hier wird 1:1 das Apple Store Design kopiert. Vom Klamottenstil der Verkäufer bis zur Anordnung der langgezogenen Tische. Das Design der Geräte ist einfach und modisch, die Preise sind gut und die Qualität stimmt. sagt dieser Kunde. Gegründet wurde die Firma erst vor 4 Jahren vom chinesischen Geschäftsmann Lei Jun. Der Name Xiaomi setzt sich zusammen aus Xiao, also klein, und Mi, Reis. Ein kleines Reiskorn ist das Unternehmen allerdings inzwischen nicht mehr. Vor kurzem hat Xiaomi Samsung als bisherigen Marktführer auf dem chinesischen Handymarkt abgelöst. Wang Jingwen vom Marktforschungsinstitut Canalis. Xiaomi ist erfolgreich geworden durch gute Produktqualität bei niedrigen Preisen. Außerdem gehört die Firma zu den ersten, die ihre Smartphones nur online verkaufen. Und sie versteht es, ordentlich mit ihren Kunden zu kommunizieren und sie direkt anzusprechen. Und zwar hauptsächlich übers Internet. Die Webseiten von Xiaomi sehen edel und minimalistisch aus. Das macht Eindruck. In den wenigen Showrooms, die es landesweit gibt, können die Kunden die Geräte nur anschauen und ausprobieren. Kaufen geht nur online. Das spart eine Menge Personal und Mietkosten. Auch deswegen kann Xiaomi seine Produkte zu absoluten Kampfpreisen anbieten. Das neue Tablet, optisch und technisch mit dem iPad Mini vergleichbar, kostet umgerechnet rund 180 Euro. Der typische Xiaomi-Kunde ist unter 30 und verdient durchschnittlich. Viele der Kunden sind Angestellte und Studenten. So wie dieser Ende 20-Jährige, der sich gerade im Shanghaier Showroom umgesehen hat. Das Online-Konzept nervt ein bisschen. Ich möchte das Gerät lieber sofort im Laden kaufen und nicht tagelang warten, bis ich es bekomme. Und sein Kumpel sagt, beliebte Xiaomi-Geräte werden auch online nur einmal pro Woche verkauft. Die Warteliste ist aber lang. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich, dass man eins bekommt. Einige Importeure verkaufen Xiaomi-Geräte inzwischen auch in Europa. Viele Technik-Blogger haben in den vergangenen Wochen über das Mi Pad berichtet. Die meisten zeigten sich positiv überrascht. Eine eigene Vertriebsstruktur dürfte Xiaomi in Europa aber erstmal nicht aufbauen. Nur einen europäischen Markt hat man sich vorgenommen, die Smartphone- und internetverrückte Türkei. Kurzfristig wird Xiaomi nicht in der Lage sein, weitere europäische Märkte und die USA zu erschließen. Dort könnte es zu Problemen beim Thema Copyright kommen.
Steffen Wurzel über den chinesischen Handyhersteller Xiaomi. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, für viele Europäer sind das beliebte Urlaubsziele. Die Kanarischen Inseln liegen vor der Küste Westafrikas und gehören zu Spanien. Doch in den Gewässern wird Öl vermutet. Die spanische Regierung hat bereits Probebohrungen genehmigt. Obwohl die Arbeitslosigkeit auf den Kanaren hoch ist, sind die Bewohner gegen die Ölförderung, weil sie Umwelt und Tourismus bedroht sehen. Daniel Sulzmann berichtet.
Seit März wird es eng für die Gegner der Ölförderung auf den Kanarischen Inseln. Und das liegt an Marokko und seinen Ölvorkommen. Auf der Höhe des Cap Juby, gerade mal 100 Kilometer südöstlich von Fuerteventura, hat eine schottische Firma im Frühjahr bei Probebohrungen tatsächlich Erdöl- und Erdgasvorkommen entdeckt. Noch ist das alles 100 Kilometer weg, aber das soll sich schnellstmöglich ändern, wenn es nach dem Willen der spanischen Regierung in Madrid geht. Industrieminister Soria und der spanische Erdölkonzern Repsol versprechen Tausende von neuen Arbeitsplätzen auf den Kanarischen Inseln, wo die Arbeitslosigkeit trotz rund 10 Millionen Touristen im Jahr immer noch weit über dem schon wirtschaftlich gebeutelten Festland liegt. Die Quote über 30%. Trotzdem ist der Widerstand auf den Inseln groß. Überall sind Plakate, Inschriften und Transparente zu sehen. Die Kanaren sagen Nein zum Erdöl, steht da, und Ja zu den erneuerbaren Energien. Ezequiel Navio koordiniert im Auftrag der Regierung der Kanarischen Inseln den Widerstand gegen die Probebohrungen von Repsol. Und siehe da, auch ein deutscher Energiekonzern ist mit im Boot. Wir wissen, dass Repsol schon ein gutes Geschäft gemacht hat, als die Firma das Recht bekam, hier nach Öl zu bohren. Da hat sie 50% der Anteile an andere Firmen verkauft, 20% auch an die deutsche RWE. Repsol aber reicht dieses gute Geschäft nicht. Es soll wirklich nach Öl gebohrt werden. Der Ölkonzern beschwichtigt. Christian Rix, Sprecher von Repsol, sagt:
Katalonien hat in Spanien mehr Touristen als die Kanarische Inseln. Und in Katalonien haben wir auch eine Ölplattform, die seit 30 Jahren produziert. Die Sachen können zusammen. leben und das passiert einfach in einem entwickeltes Land.
Damit meint er, Tourismus und Erdölförderung, das ginge schon zusammen. Dabei reicht die ausgewiesene Ölförderzone zum Beispiel bis 18 Kilometer an Lanzarotes Küste heran. Für Delfine und Wale ist die Ölförderung nachgewiesenermaßen schädlich. Ihre Gehöre werden durch den Lärm kaputt gemacht. Der Krach vertreibt außerdem die Tiere. Und die Touristen können es auch wirklich nicht verstehen.
Dass man halt wieder anfängt, nach Öl zu bohren, anstatt sich hier, wo man eigentlich versucht hat, ja ein bisschen anders zu sein auf der Insel, halt wieder mit den ganz normalen klassischen Energien anfängt, anstatt dass man versucht, auch ein bisschen was anders zu machen. Also mich würde, sagen wir mal so, eine Bohrinsel mehr stören, als wenn ich jetzt die 4 Windräder da drüben auf dem Hügel sehe. Das ist ja nicht nur das Auslaufen. Ich meine, wenn man Öl verbrennt, ist auch CO2, also von dem her.
Doch die Insulaner wehren sich inzwischen mit allen Mitteln. Der Stadtrat von Arrecife, der Hauptstadt von Lanzarote, hat Industrieminister Soria Ende Juni inzwischen zur persona non grata, zur unerwünschten Person erklärt. Und per Gerichtsurteil wollen sie die Probebohrungen noch verhindern. Das oberste Gericht hat sich aber erstmal vertagt. Auf Facebook hat die Initiative angekündigt, dem verantwortlichen Industrieminister den Urlaub mit Protesten zu vermiesen. Der verbringt seinen Sommerurlaub ausgerechnet wieder auf Lanzarote. Und das empfinden viele Spanier auf den Kanaren, die ihre Zukunft vom Öl bedroht sehen, als Provokation.
Die Pläne des deutschen Wirtschaftsministers Dobrindt, auf deutschen Autobahnen eine Mautgebühr für Pkw einzuführen, sind stark umstritten. Aus den Grenzregionen verlautet, die Pläne schaden dem Handel. Die EU-Kommission wittert Diskriminierung und auch die Deutschen sind inzwischen mehrheitlich dagegen. Wie es weitergeht, wird frühestens nach den Sommerferien entschieden. Unterdessen berichtet unsere England-Korrespondentin Gabi Biesinger von einer improvisierten Mautstrecke zwischen Bristol und Bath. Wegen eines Erdrutsches ist dort eine wichtige Landstraße seit Februar unbefahrbar und weil das für Autofahrer lange Umwege bedeutet, hat ein cleverer Geschäftsmann nun auf eigene Kosten eine Abkürzung gebaut über einen Acker.
Die Schotterpiste über den Acker ist nur 400 Meter lang und erlaubt nur Schritttempo.
You have to do it in first gear, the surface is just gravel.
Erster Gang, schneller geht's nicht, meint dieser Autofahrer.
Good morning. £2, please.
2 Pfund, umgerechnet 2,50 Euro, kassiert die freundliche Dame in dem schicken weißen Mauthäuschen. So viel kosten eine Hin- und eine Rückfahrt. Ab 12 Fahrten gibt es Rabatt. Trotz der Rumpelei schleichen viele glückliche Autofahrer über die staubige Piste. Diese Straße spart mir täglich 40 Minuten Fahrerei. Das ist jeden einzelnen Penny wert.
Save that amount of time in my day, basically.
Seit dem Februar eine Schlammlawine, die A431 zwischen Bath und Bristol unbefahrbar gemacht hat, sind die Pendler in der Gegend genervt. Die offizielle Umleitung bedeutet einen Umweg von 22 Kilometern. Im Pub von Kelston, dem durch die Umleitung die Kunden ausgegangen waren, kam Unternehmer Mike Watts dann die Idee mit der privaten Mautstraße. Er mietete bei einem Landwirt den Acker, gleich neben der stillgelegten Landstraße. Auf eigene Rechnung ließ er für knapp 200.000 Euro eine provisorische Schotterstraße planieren. Wenn 1.000 Autos am Tag ihre 2 Pfund bezahlen, dann habe ich meine Auslagen bis Weihnachten wieder drin, rechnet Mike Watts vor.
We've got to get 150.000 cars over this road in 5 months. That works out to 30.000 a month. 1,000 cars a day.
Bis Ende des Jahres sollen die Bauarbeiten an der A431 nämlich noch dauern. Dass an den ersten Tagen noch nicht alle 90 Sekunden ein Auto kam, was für den kostendeckenden Betrieb der Straße nötig wäre, bereitet Mike Watts kein Kopfzerbrechen.
I'm well impressed with that, simply because as we stand here.
Mich beeindruckt, ehrlich gesagt, was hier schon los ist. Die Leute sind hier allein durch Mundpropaganda, denn diese Umgehung ist noch gar nicht ausgeschildert. Im Moment heißt es vorne vor der Baustelle noch, diese Straße ist gesperrt. Wenn dort erst das Schild steht, alternative Mautstraße befahrbar, dann kommen sicher noch mehr Autos. Die zuständige Straßenverwaltung war von der Privatinitiative zunächst nicht begeistert. Jetzt ist eine nachträgliche Planungserlaubnis in Arbeit. Aber die Straße ist ordnungsgemäß abgenommen worden, versichert Mike Watts. Wir hätten doch nie etwas Illegales getan.
Oh, absolutely legally. There is no way we would open without being legal.
Der größte Fan der privaten Mautstraße ist übrigens der Pub im Dörfchen Kelston, wo Mike die Idee hatte. Nach der Durststrecke, als die offizielle Umleitung die Kunden fernhielt, rollen jetzt wieder mehr Autos am Pub vorbei. Und wer dort anhält und einkehrt, der bekommt vom Wirt höchstpersönlich die Maut erstattet.
Gabi Biesinger über die Mautgebühr für eine Schotterpiste. Damit sind wir am Ende der Sendung. Jan Eisenberg in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.